lese den Predigttext aus Matthäus Kapitel 20, die Verse 1 bis 15, nach der Elberfelder Bibelübersetzung. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus um die sechste und um die neunte Stunde und machte es ebenso. Als er aber um die elfte Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm: Weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die elfte Stunde Eingestellten kamen, empfingen sie je einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden, und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin?
Vielen Dank, Katharina, für die Lesung. Und ich möchte mit diesem Text, diesem Wort von Jesus verbunden, einige Gedanken mit uns teilen oder glaube eigentlich auch, bin davon überzeugt, dass Jesus uns damit einladen, herausfordern und neu stärken, motivieren und erfüllen möchte. Wir sind ja in diesem Jahr mit einem interessanten Jahreslosungswort unterwegs. Ihr habt das ja auch schon gehört. Es gilt ja auch in Erlangen. Ja, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut. Wenn da stehen wird, manches oder das meiste wäre schon eine Herausforderung. Da steht, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist eine ziemlich hohe Dosierung, habe ich so gedacht. Aber dann hilft es zu verstehen und zu schauen, wie man das leben kann, indem man auf Jesus schaut, der ohne Sünde war, der erfüllt war von Liebe jederzeit und der dennoch ganz unterschiedliche, nenne ich es mal, innere Stimmungen und Erlebnisse hatte. Da war nicht nur, oh, mir geht's aber jetzt wunderbar und das ist alles so ausgeglichen und so leicht, sondern Jesus selber hat so viele Dinge erfüllt von der Liebe, ganz unterschiedlich erlebt. Also wir müssen da realistisch reingucken und ehrlich reingucken, was das heißt und wie wir das leben können. Ich glaube, es geht darum, dass wir uns bewusst machen, warum wir Dinge tun. Dass wir uns bewusst machen, warum wir Dinge tun und für wen wir sie tun. Warum und für wen wir überhaupt leben dürfen. Begabt sind. Von Jesus so viel empfangen haben. Und deswegen ist Liebe ein ganz starkes, großes Wort, So eine sich verschenkende Haltung, Agape steht ja da. Liebe ist zentral, Christen, auch ihr, wie wir in Erlangen, sollten an der Liebe erkannt werden, an der Entscheidung, füreinander wirklich etwas wegzugeben, wegzulieben, wegzuentscheiden, hin, damit der andere auch blühen kann. Und wir merken dennoch, und das ist auch in meinem Leben Realität, und da komme ich jetzt genau zu diesem Gleichnis, Bildwort. Wir merken aber, ich merke, dass das mit der Liebe eben so eine Geschichte ist. Und wir lesen nämlich an einer Stelle im 1. Korintherbrief was ganz Interessantes, auch hier zunächst als ein Hoffnungswort, dem wir ein Leben lang versuchen, glaube ich, nachzugehen. Paulus sagt, die Liebe kennt keinen Neid oder eifert nicht oder sucht nicht das Ihre. Und verbunden mit diesem Auftrag in diesem Jahr, neu die Liebe, also warum wir Dinge tun und für wen, zu erfragen, ist das eine Herausforderung, die ich kenne, nämlich der Umgang, und darüber möchte ich mit uns heute nachdenken, der Umgang mit dem Neid. In meinem Leben spielt das dummerweise immer eine Rolle. Ich würde gern sagen, da bin ich schon so weit gekommen, aber ich merke, wie ich an der Stelle immer wieder auf die Nase falle. Und dennoch merke, wie ich eben, obwohl ich es vielleicht gar nicht so möchte, natürlich meinen Vorteil suche. Ja, selbstverständlich. Und ich glaube, da sind wir uns, wenn wir ehrlich sind und 3-4 Schritte zurücktreten, irgendwie auch einig. Stillen Kämmerlein, natürlich suchen wir oft unseren Vorteil. Selbstverständlich. Das war bei den Jüngern Jesu auch so. Das kann man auch sehr fromm ausdrücken, aber so war es letztlich. Und ich glaube, dass Neid, den die Liebe eigentlich nicht kennt, aber der dennoch anklopft, eines der größten Liebeszerstörer ist und Gemeinschaftszerstörer ist und bleibt. Der Neid, über den ich so ein bisschen nachdenken will, weil ich merke, auch das spielt in meinem Leben eben immer wieder eine Rolle. Und ich bin überzeugt, dass Jesus dieses Wort hier ganz bewusst auch von diesen Arbeitern im Weinberg mit seinen Leuten, auch mit uns teilen möchte, um uns zu stärken, um uns neue Kraft zu geben, um uns den Reichtum neu ahnen zu lassen, den er am Kreuz für dich und mich vollbracht hat und in dein Leben gegeben hat. Und davon bin ich überzeugt. Die Liebe kennt keinen Neid, sucht nicht ihren Vorteil und dennoch gibt es diese Tendenzen in meinem Leben und in deinem auch. Ich glaube, auch in jeder Gemeinschaft von Christen klopft das immer wieder an. Nicht umsonst schreibt Paulus das ja damals auch den Korinthern. Wie könnten wir zunächst gleich mal am Anfang so diese Überlegung Neid denn definieren? Ich würde sagen, und es hat wunderbar mit diesem Bildwort zu tun, Neid würde ich folgendermaßen definieren, wenn wir uns darüber ärgern, dass Gott anderen Menschen Gutes tut, und jetzt kommt das Ding im Gepäck, was impliziert gleich folgt, dass du gar nicht trennen kannst, wenn du so einsteigst. Also wenn wir uns darüber ärgern, dass Gott anderen Menschen Gutes tut und wir dabei übersehen, womit er uns selbst beschenkt hat. Und das ist das Problem. Die Dinge sind miteinander verbunden. Das ist ein Team. Wenn wir uns ärgern, und das kommt nicht mit der Keule, es kommt schleichen. Ich werde ein paar Dinge noch benennen, wie das kommen kann. Und ich kenne das so gut. Dann übersehen wir ganz schnell, wie privilegiert wir in Jesus sind. Wie einzigartig, du geliebt, du getragen, auch was wir gesungen haben. Und du in Jesu Gegenwart geblieben bist. Sprich, er bei dir geblieben ist. Es geht so schnell, dass wir diesem Punkt, dieser Macht, Neid Raum geben. Und dann kommt eben im Team genau das andere. Wir übersehen immer mehr, womit er uns beschenkt hat. Jakobus schreibt an einer Stelle, Kapitel 3, Vers 16, wo Neid und Eigennutz ist, da geht alles in die Unordnung. Oder er sagt, wo Missgunst und Streit herrschen, kann man auch anders übersetzen, da gerät alles in Unordnung. Und deswegen müssen wir verstehen, dass der Teufel auch an der Stelle immer wieder angreifen wird. Er wird versuchen, dir in irgendeiner Weise etwas ich sag mal, Betrübnis oder Dunkelheit oder Verwirrung oder Verschleierung irgendwie in dein Leben zu bringen, damit du immer weniger siehst, erkennst, womit du in Jesus beschenkt bist. Und das ist unendlich viel. Nicht? Das ist eine Ewigkeit, eine Wohnung für eine Ewigkeit. Aber auch hier bist du ein Berufener, ein von Jesu Vollmacht gesegneter Mensch, ein von ihm Berufener, ein von ihm einzigartig gewollter Mensch, für den Jesus alles vollbracht hat. Und Jesus sagt, ich bin bei dir alle Tage. Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott, möchte ich etlichen heute zusprechen, als ein Wort vielleicht in dein Leben. Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Es ist so. Also erkennst du noch, womit du beschenkt bist? Ist euch noch klar, wie einzigartig ihr auch als Gemeinde geliebt und beschenkt seid? Jesus hat sein Leben dafür gegeben, nichts weniger. Neid zerstört so schnell. Kurz zum Kontext, zum Zusammenhang in diesem Text. Es geht um verschiedene Arbeiter im Weinberg, also in einem Bereich, den Gott vorbereitet hat. Weinberg steht für das, was Gott für dich bereit hat, was Jesus für uns als Auftrag, für dich und mich als Sendung vorbereitet hat. Verschiedenen Städten mit verschiedenen Menschen. Ja, Weinberg, ein Bild für etwas, das mit Frucht, mit Ernte, aber auch mit Bearbeiten und etlichen Dingen zu tun hat. Das ist der Hintergrund unter anderem. Und es gibt hier unterschiedliche, sagen wir mal, Längen, unterschiedliche Zeiten der Mitarbeit. Die einen sind von Anfang an dabei, von Anfang an treu bis zum Anschlag und Ende. Und andere kommen mittendrin oder gegen Ende oder irgendwann nach Anfang oder flutschen danach vielleicht noch gerade so rein. Und du denkst, hä, was wollen denn die hier? Ich bin ja schon viel länger da. Und umgekehrt, was machen die anderen hier? Ich bin neu und jetzt müsst man einfach mal. Also wenn wir uns ganz ehrlich mal dieses Bildwort angucken, dass die alle dasselbe bekommen haben, für unterschiedliche Zeiten in Gottes Dienst, Arbeit, im, sag mal, Leben auch mit Jesus, dann muss eigentlich ein Wort auftauchen. Mir fällt das auf. Und das heißt, da bleibe ich auch bei, es ist irgendwie eigentlich unfair. Punkt, da will ich gar nicht drum herum. Natürlich ist unfair, einerseits. Das kannst du jetzt glatt bügeln, überhaupt, wie alle Vergleiche mit anderen Menschen. Naja gut, der hat da vielleicht, der ist frommer, besser, den liebt Jesus vielleicht mehr als mich. Oder hat Dinge besser gemacht, richtiger gemacht, deswegen hat er auch Punkt, Punkt, Punkt. Oder Punkt, Punkt, Punkt nicht. Wir alle haben unsere Klischees und unsere Rasterungen der Vergleiche und so weiter und so weiter. Vieles ist dennoch unfair auf den ersten Blick. Unfair. Warum hat der eine fünf, der eine vielleicht sechs oder sieben Gaben? Oder warum hat der eine diese Wirkung und der andere eine andere Wirkung? Und da könnt ihr mir glauben, ich bin jetzt 35 Jahre als Pastor unterwegs. Ich weiß da, wovon ich rede. Ich wünsche mir natürlich auch eine Hammerwirkung und habe das oft in meinem Leben erlebt, dass Jesus sagte, nee, dem anderen gebe ich mal jetzt mehr und was anderes als dir. Ich weiß noch, persönliches Zeugnis, ich war ein paar Jahre in der Walderseestraße, Hannover, mit dem Heiner Rust zusammen, 1000 Mitglieder, 400-500 Freunde und so weiter. Und der Heiner war da wirklich der leitende Pastor. Und dann kam ich dahin nach meiner ersten Gemeinde in Wolfsburg, war auch nicht klein mit 400 Leuten. Und dann, okay, und dann auch gepredigt, ja, und gemacht und mich reingegeben. Und damals war das noch so, dass nach den Predigten Kassetten gekauft werden konnten. Manche wissen gar nicht mehr, was ist, gell, Kassetten. Oder? Kassetten? Okay. So Kassetten, ja, so komische Teile da irgendwie. Und das war eine krasse Erfahrung, ja. Ich habe mich da reingelegt und so weiter. Und danach, im Gottesdienst, wurden die verkauft. Da standen ein paar Leute bei mir, wahrscheinlich aus Versehen. Und wenn der Heiner gepredigt hat, war die Schlange praktisch bis zur Straße, ja. Und da hast du gar nicht mehr nachkommen können. Da dachte ich, Herr, Moment mal, was ist hier los? Ja, und ich könnte euch ganz viele Beispiele bringen, wo ich in einer Schule war und Jesus sagte, nicht vergleichen. Lass dich darauf nicht ein. Du bist einzigartig in deiner Zeit, jetzt gesetzt, mit einer Wirkung, mit einer Autorität. Und geh mir nach, geh mit deinen Gaben, deinem Leben, geh mir nach. Und ich weiß, dass es eben gerade nicht so einfach ist, weil das oft unfair erscheint. Ja, und ich bin überzeugt, dass Jesus irgendwann in dein Leben gesprochen hat, etwas in dein Leben hineingelegt hat, in jedes Leben hier im Raum. Sein Leben, seine Zusagen, wie auch immer sie aussehen, seine Berufung für dich, was auch immer. Und ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber manches nutzt sich wahrscheinlich auch ab, manches verbraucht sich auch. Und dann sagst du, aber was ist mit denen, die jetzt nach mir gekommen sind? Ich bin doch da länger. Und du hast recht. Und die nach dir in Dinge eingetreten sind oder Dienste oder irgendwas empfangen haben, die denken vielleicht auch, ey, was ist denn mit dem oder jenem? Das verstehe ich überhaupt nicht. Hey, jetzt geht's los. Ich merke, so viele verstehen nicht das Reich Gottes, wie es sich aufbaut. Wie die Strategie, die Pläne Jesu sind, in denen jeder einen einzigartigen, gleich wertvollen Platz hat, mit in der Tat unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlichen Wirkungen, mit unterschiedlichen Dingen, die du sehen oder ernten kannst. Ich denke auch im Weinberg, ich bin jetzt da kein Fachmann, gibt es unterschiedliche Zeiten, in denen Menschen ernten können und dann mit den Traubenkörben rauskommen und du denkst, wow, ist der fleißig, der hat ganze Körbe hier voller Trauben geerntet. Ihr Lieben, der oder jener kann das nur tun, weil all das vorher geschehen ist. Was geschehen ist? Dass da Leute sich wahrscheinlich die Hände wundgeschnitten haben, um es zurechtzustutzen. Dass sie tatsächlich, wie es hier steht, in der Hitze der Nacht oder des Tages oder wann und wie auch immer, ja, oder der Kälte durchgehalten haben, weitergebetet und nicht aufgegeben haben. Nur deswegen hast du die vollen Körbe. Nur deswegen. Wir preisen oft die mit den vollen Körben und sagen, bet mal für mich. Weil wenn du volle Körbe hast, ist der Herr mit dir. Ja, der Herr ist da, aber es ist etwas leicht eng gedacht und auch naiv, wenn wir das so verkürzen. Deswegen gehen wir auch am Rand an vielen Gebetserhörungen vorbei, weil der Herr sagt, ja, die vollen Körbe, wunderbar, freu dich, trag sie demütig. Am Rande auch sie haben eine Last, aber trage sie und sei dankbar für die anderen. Und im Miteinander geschieht alles zu seiner Ehre. Und das vergessen wir oft. Und der Teufel steht dummerweise da eben oft am Weg und will uns da etwas reinhauen ins Leben und sagt, unfair, komm herauf. Ich möchte kurz auf 5 Punkte noch eingehen, die genau mit diesem Gleichnis auch zu tun haben. Es beginnt schlicht und ergreifend und so schwer. Hör auf oder beende es, dich mit anderen zu vergleichen. Im Text steht, als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr Lohn empfangen. Sie bekamen das, was zugesagt war. Du bekommst immer das, was Jesus dir versprochen hat. Ich glaube, es ist oft irritierend, wie er es macht und in manchen Zeiten und so weiter. Trotzdem, Jesus lebt immer, was er gelehrt hat. Jesus erfüllt immer, was er versprochen hat, aber eben in seiner Zeit, in seiner Weise. Und manchmal sind es nicht die vollen Körbe, mit denen er dein Leben krönen will, sondern sagt, du hast deinen Ehrenplatz, auch wenn da vielleicht nach menschlichem Ermessen was halb voll ist. Aber du bist Minimum so wichtig wie der oder die, die jetzt dieses und jenes an vollen Körben mitbringen. Denn ohne dich hätten die anderen gar keine Chance gehabt. Sie stehen auf dir. Sie stehen auf deinen Gebeten. Sie haben die Hoffnung und die Kraft, weil du nicht aufgegeben hast. Und ich glaube, es möchte Jesus heute allen von euch neu sagen, dass ihnen eure Gebete, eure Herzen tief bewegen, weil er euch liebt. Aber er möchte euch auch immer wieder den ganzen Blick für sein Reich schenken. Und sagen, erkenne mehr, erkenne das Größere. Und das gilt am Rande auch für jede Stadt. Ich denke, bei euch in Ingolstadt ist es auch so wie in Erlangen, dass alle möglichen Gemeinden da und dort begonnen haben. In Erlangen ist es die Ekklesia, die hat ja in Nürnberg, ich sag mal, ihre Hauptverwaltung. und Ansbach und so weiter. Und da haben wir auch Leute hin verabschiedet. Und in andere Gemeinden. Ihr kennt das alles. Brauche ich gar nicht reden, so ist das. Jetzt kann man sich dauernd darüber ärgern oder sagen, okay, Herr, lass mich das größere Bild von dir her verstehen. Lass mich begreifen, was es heißt, dass das so geschieht. Nicht ärgern, kein Neid aufkommen lassen, eben auch nicht ärgern, sondern neu entdecken, wie unser Weg weitergeht. Denn der geht weiter, weil Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Und es gibt so viele Gründe gegen das Vergleichen. A, du bist natürlich einzigartig geschaffen, schon vorhin gesagt. Aber auch da, wo du dich vergleichst, da ist es so tricky, so schnell, dass entweder der Neid kommt, warum hat der mehr, kann der das besser, gelingt dem mehr, gibt Gott dem mehr, anscheinend mehr Gebetserhörung und was weiß ich oder egal was. Mehr Geld, mehr Einfluss, ja, mehr Möglichkeiten, kann man sich ein bisschen überheben oder wir selber heben ab und sagen, ich kann das eigentlich besser als der oder die und pff, komm, hier, gehe ich in eine andere Liga, was soll's. Vergleichen lähmt uns eigentlich immer. Vergleichen lähmt uns immer, das beschränkt extrem unsere Beziehungskraft und auch Fähigkeit. Und ich kenne viele, viele Leute im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, die, nennen wir mal, Erfolg haben. Viele haben so und so viele sehr viel Geld verdient oder sehr, sehr viele, sagen wir mal, Güter, Klischeewort. Also ganz viele Dinge, wo ich sage, wow, ich habe nichts davon eigentlich in dem Sinne. Das gibt es überhaupt nicht, wie es denen geht. Erst denke ich oft, wenn ich an so Häusern vorbeifahre, ich wohne mein Leben lang zur Miete. Ich bin immer so ein bisschen neidisch auf die, die eigene Häuser haben. Und wenn ich Leute besuche, ah, hier lebe ich 20, 30 Jahre, ist so toll. Sag ich, ha, danke Herr, bin unterwegs, Miete, Miete und so weiter. Das ist so mein Ding unter anderem, neben anderen Geschichten, mit denen ich dann immer wieder zu tun habe. Jeder von denen, mit viel Verantwortung, auch Kollegen, Pastoren, wie gesagt, ich war in der Waldersee, in anderen Gemeinden, viele Kollegen, oder auch nicht nur Kollegen, da wo etwas in einem größeren Maß gegeben ist, sind Gegengewichte. Und sagt der Herr, dafür bist du verantwortlich. Dafür bist du verantwortlich. Und ich sage dir eins, das Kreuz, das du trägst, das dir von Jesus auferlegt ist, passt nur dir. Je mehr du versuchst, in die Linien der anderen zu kommen oder da reinzugehen, wozu du gar nicht berufen bist, wirst du erleben, dass du es nicht tragen kannst. Die, die viel haben, die müssen das leben. Die müssen in der Verantwortung damit leben, auch vor Gott. Deswegen würde ich mir sehr genau immer wieder überlegen, um was ich bete und so weiter. Der Herr gibt wunderbar und er gibt so großzügig über Bitten und Verstehen. Aber es gibt immer wieder diese Kreuzeszeiten, das heißt im Klartext deine Warum-Zeiten, in denen du ohne Antwort bleibst. Die Zeiten, in denen dich vielleicht Leute verlassen, die vorher gesagt haben, ich bin voll bei dir und mit dir werde ich hier, mein Mann, meine Frau, mein Papa, meine Kinder. Ha! Und dann sind sie weg. Dann sind sie weg. Oder Versprechung. Jesus, mit dir gehe ich ins Gefängnis, sagte Petrus. Und dann hat er sich, wissen viele, dreimal verleugnet, einmal verflucht. Das sind so manche Kreuzeszeiten. Im Zerbruch, wo du nicht weiter weißt, wo der Vater nichts auf dein Warum sagt. Aber das Kreuz, das dir auferlegt ist, das passt nur dir. Und Jesus sagt, ich bin genau neben dir. Erkenne das, so hör auf, dich zu vergleichen. Und ein zweiter Punkt, freue dich doch neu darüber, lerne es, wenn Gott anderen Menschen Gnade gibt oder Gutes tut. Freue dich, lerne das ganz neu. In Römer 12, 15, da steht, weinet mit den Weinenden und freut euch mit den Fröhlichen. Wisst ihr, ich habe gemerkt, manchmal ist es leichter, mit den Weinenden zu weinen, als mit den Fröhlichen, die irgendwas ganz Starkes erlebt haben, total glücklich und genauso fröhlich zu sein. Ich merke, da klickert manchmal was. Und ich merke, warum kann ich das eigentlich nicht so, was ich jetzt eigentlich tun sollte? Denn denen geht's doch gut. Gott hat sie doch beschenkt. Und ich habe im Laufe der Jahre auch gemerkt, und das möchte ich dir auch gern weitergeben, dass der Neid, dieses Vergleichen, in der Familie arbeitet, so nenne ich es einmal, die Familie des Neides ist, und das nimm gern mal mit und prüf das für dein Leben, merke ich, hat zwei Dinge in der Familie, verlorene Freude und verlorene Dankbarkeit. Ich habe das so oft gemerkt. Frag dich mal für dein Leben, für die Situation, wo du auch immer lebst, vielleicht für euch als Gemeinde, in deiner Beziehung zu Hause oder in deinem Herzen. Der Neid hat diese Familie oft. Das sind so eine Art Drilling. Verlorene Freude und verlorene Dankbarkeit. Weil du deine Kraft in das Vergleichen legst, deine Kraft in das, was du abwehren musst, anstatt dich mit jemandem einfach zu freuen. Du merkst, da tickt was in dir und arbeitet. Prüf dich einfach. Ich merke, ich muss immer wieder an der Stelle, immer wieder in die Frage gehen, Herr, wo gilt mir das? Und Jesus möchte, dass ich den Reichtum, Paulus schreibt seiner Gnade, den Reichtum all der Dinge neu entdecke, die er mir schon geschenkt hat. Und euch, ihr seid so einzigartig und beschenkt. Ich sage es, was ich vorhin sagte, noch einmal, das Meer, das Jesus Menschen gibt, und er gibt sehr gerne, hat immer die Verantwortung, eben es zu verantworten. Und deswegen ist es immer wieder wichtig zu sagen, Herr, lass mich dankbar sein auch für die Dinge, die ich habe. Schenk mir neu die Freude über das, was heute ist. Über das, was heute ist. Kannst du dich freuen über das, was heute ist? Wir sind hier, ich sage was ganz Banales, und leben. Wir leben. Alle, die in Zerbrechlichkeiten sind und mit dramatischen Krankheiten und Diagnosen zu tun haben, wissen, wie unendlich kostbar Leben ist. Das Leben auf der Erde, aber natürlich umso mehr das Leben mit Jesus. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Er hat sein Leben in dich hineingelegt. Wichtig ist, dass wir verstehen, Neid ist eine Wahl, Neid ist kein Schicksal. Es ist deine Entscheidung. Du hast die Entscheidung, wie du damit umgehst. Es ist deine Entscheidung. Ein dritter Punkt, sei dankbar für das, was du bereits hast und lerne, es neu zu sehen. Die Arbeiter im Weinberg, die sich geärgert haben, die hatten nur den Blick für das, was die anderen scheinbar unfair bekommen haben und konnten eben gar nicht mehr fröhlich sein und sich über das freuen, was sie bekommen haben. Das war der Punkt. Lerne neue Dankbarkeit für das, was du hast, für das, was dir gegeben ist. Und ich bin ganz sicher, dass das so viel mehr ist, als du vielleicht auf den ersten Blick siehst. Und aber verlorene Freude, verlorene Dankbarkeit irgendwo platziert ist, die dir dein Jubeln genommen hat, gekillt hat, eingeschlossen hat, da bring's neu zu Jesus, zum Kreuz. Und sag, Herr, hilf mir neu, die Freude am Herrn, die Freude von dir zu leben. Neu dankbar zu sein für das, was ich habe. Es ist so viel und ich darf heute leben. Und du sagst, ich lebe mit dir. Und du sagst, Herr, nichts ist bei Gott unmöglich. Ein weiterer Punkt. Ich komme gleich zum Schluss. Vertraue dem Herrn. Genau auch dann, wenn dein Leben unfair zu sein scheint. Das ist eine Entscheidung. Es fliegt nicht an nebenbei. Es ist deine Entscheidung. Da, wo du Dinge nicht verstehst, wo es unfair zu sein scheint, vertraue ihm, denn er meint es gut. Wir haben das gesungen. Er ist der, der immer nachgeht, der die Mauern einreißt. Er sagt, kommt her zu mir alle, mühselige und beladene. Vertraue dem Herrn auch da, wo dein Leben unfair zu sein scheint. Dein Leben ist auf dich zugeschnitten. Und auch das, was du nicht verstehst, das hat eine Bedeutung. Du wirst es oft im Nachhinein erst verstehen. Wir verstehen vieles im Leben erst im Nachhinein. Aber du wirst sehen, das hatte immer und immer entscheidend die eine tiefste entscheidende Spur. Und die war Jesus Christus, dein Herr. Jesus Christus, der sagte, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Der sich vor dem Vater für dich verwendet. Und noch ein weiterer Punkt. Damals im Gleichnis oder in dem, was Jesus sagte, War das so, dass der Herr des Weinbergs sagte, also erstmal Leute, ich habe das Recht, mit dem zu machen, was ich will, weil es mir gehört. Und dahinter steht noch was anderes beim Neid, nämlich letztlich ist es ein Kampf irgendwie mit Gott. Aber Herr, das ist unfair, es geht nicht. Das sagen wir ihm nicht so direkt. Aber irgendwie steht es so dem Herrn des Weinbergs dann doch öfter in uns entgegen. So geht es nicht. Jesus, wir haben dies und jenes gemacht und ich habe. Du kannst doch nicht hier in der Weise antworten. Er sagt doch, ich kann. Denn auch im Gleichnis steht, es ist mein. Der Herr sagt, es ist mein. Es gehört ihm. Die Erde gehört dem Herrn. Die gehört ihm. Wenn jemand sagt, ich habe mal, ihr kennt dieses Wort, Jesus mal mein Leben gegeben oder geöffnet. Haben wir ja was ganz Krasses damit ausgesagt, was ganz Tiefgreifendes. Jesus, mein Leben gehört dir. Ich habe Jesus mein Leben gegeben. Großes Wort. Wie ich sagte, wir bleiben ja oft doch irgendwie hier und dort bei uns. Du bist immer geliebt und bleibst von Gott geliebt. Vielleicht noch ein Punkt, wenn du im Himmel groß sein willst, sagte mal jemand, musst du es lernen, hier auf der Erde Menschen zu dienen und auch das wirklich immer neu zu akzeptieren, dass der Herr seine Zuteilung hat. So nenne ich es einmal. Und ich schließe mit genau diesem Wort und dieser Einladung. Konzentriere dich auf Gottes Plan für dein Leben. Ganz schlicht. Konzentriere dich auf Gottes Plan für dein Leben. Denn er hat einen. Er hat einen. Auch da, wo es vielleicht völlig verwirrend gerade ist. Nichts mehr zueinander oder wenig oder manches zueinander scheint oder gar nicht mehr passend scheint. Er hat einen Plan für dein Leben. Konzentriere dich auf Gottes Plan für dein Leben. Damals hieß es vom Hausherrn, nimm was deines und geh. Also sprich, nimm es, sei fröhlich und dann geh damit weiter in dein Leben. Und das möchte ich gerne an uns weitergeben. Nimm das, was Jesus dir gegeben hat. Er kann natürlich noch was drauflegen. Und nochmal, wir dürfen weiter bitten. Ja, natürlich sollen wir mutig bitten. Und ich bin jemand, der immer sagt, träume mutig und nicht zu kleinkariert denken. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist ganz sicher, das ist wertvoll und wichtig. Aber es ist wichtig, dass wir diese Lektion lernen, dass Gott die Erde gehört und dass Jesus sich genau überlegt, wie er Dinge zuteilt. Und so brauchen wir einander. So ergänzen wir uns in aller Verschiedenheit miteinander. Und ein ganz letzter Punkt. Manchmal ist es so wie bei Martha und Maria damals und bei Lazarus, ja, der im Grab war, gestorben war, stank. Und Jesus war da, voller Kraft, voller Autorität. Jesus war da. Und dann haben beide Schwestern ja genau ihn so empfangen. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann. Jesus war da. Jesus ist hier heute. Was sagst du ihm? Der Herr Jesus Christus, zu dem wir gekommen sind, irgendwann in unserem Leben, den die Menschen damals auch verkündigt haben, der gekreuzigte und auferstandene ist hier im Raum. Er ist hier im Raum. Was sagst du? Er ist im Raum und sagt, dass er Leben mitbringt. Was sagst du? Wenn du hier gewesen wärst, dann damals und überhaupt? Oder sagst du, Herr, segne mich. Jesus, dein Leben empfange ich neu. Deine Hoffnung, deine Kraft, die du heute in diesen Raum in Fülle mitgebracht hast. Und dazu lade ich uns ein, denn es reicht für jeden. Es reicht für jeden, für dich und für mich. So möge Jesus uns segnen und neue Kraft geben, denn es lohnt sich. Er ist hier. Ich wünsche uns, dass dieser Tag Folgen hat und uns wirklich stärkt. Amen. Ich möchte kurz noch ein Gebet sprechen. Lasst uns dazu sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du immer lebst, was du gelehrt hast. Du sagst, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Herr, und dafür hast du am Kreuz von Golgatha alles vollbracht. Und du siehst unser Leben so, wie es ist, denn du bist der Herr. Du siehst da, wo wir sagen, es ist unfair. Herr, das geht so nicht. Wo wir uns ärgern, wie damals in diesem Gleichnis, wo wir die Freude verloren haben. wenn wir ehrlich sind, wo wir uns über andere nur ärgern und gar nicht mehr erkennen, womit wir gesegnet und von dir beschenkt sind. Oh Herr, ich möchte dich bitten, so wie Paulus das den Ephesern schreibt, erleuchte die Augen, öffne die Augen unserer Herzen, damit wir ganz neu erkennen. Vater, du bist so wunderbar. Herr Jesus, du bist hier in diesem Raum, um neue Freude zu schenken. Herr, schenk uns neue Freude. Schenk uns neue Dankbarkeit. Schenk uns neue Kraft. Schenk uns neue Liebe füreinander. Heilung, schenk uns Liebe für dich, Herr. Lass uns neu entdecken, wie gut du es wirklich meinst und dass du wirklich der gute Hirte bist. Und dass du wirklich da bist und uns trägst. Und auch da, wo Fragen ohne Antworten sind, du absolut treu bist und sich etwas Gewaltiges vielleicht mit diesem Schweigen vorbereitet oder gerade neu auf den Weg ergibt. Herr Jesus, erfülle uns neu mit deiner Hoffnung. Hilf uns, den Neid wirklich zu überwinden, uns dagegen zu entscheiden. Danke, Herr, dass du so reich gibst. Und so bitte ich dich wirklich, dass wir neu dein Leben empfangen und dass wir lernen, mit deinen Augen neu zu sehen. Lass diesen Tag Folgen haben für unser aller Leben, Herr, denn du liebst uns, Herr Jesus, und bist auf unserer Seite. Amen.